Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Nie wieder Krieg. Dieser berühmte Slogan stammt von einem Anti-Kriegsplakat der Künstlerin Käthe Kollwitz. Das Berliner Museum, das ihr gewidmet ist, musste jetzt umziehen. Wir gucken uns an, ob der neue Standort gut gewählt ist. Und wir fragen uns, ob das Opernwerk Intoleranza 1960 von Luigi Nono uns auch an dem Wochenende etwas sagt, an dem die Postfaschisten bei den Parlamentswahlen in Italien zur stärksten Kraft gewählt werden könnten. Aber zuerst wollen wir die Frau würdigen, die den historischen Roman nochmal auf ein ganz neues Level gehoben hat, Hilary Mantel. Gestern ist die britische Autorin im Alter von 70 Jahren gestorben. Über die Auseinandersetzung mit der Geschichte sagte sie einmal:
Any understanding of the past has to tell us about ourselves.
Jede Art von Beschäftigung mit der Vergangenheit muss uns zwangsläufig etwas über uns selbst erzählen. Auf der Ebene unserer nationalen Mythen, wer wir glauben, wer wir sind. Besonders in einer Nation in Trouble, wie wir gerade eine sind.
Da klingt schon der politische Geist von Hilary Mantel an. Warum sie so ein Ausnahmetalent war, das erzählt uns gleich die Journalistin und Autorin Elke Schmitter. Zweimal bekam Hilary Mantel den renommierten Booker Prize, das haben nur ganz wenige geschafft. Für zwei Bücher ihrer Wolf-Trilogie über den Berater von Heinrich VIII., Thomas Cromwell. Millionenfach haben sich diese Bücher verkauft. Heute wurde bekannt, dass die Autorin gestern im Alter von 70 Jahren ganz plötzlich im Kreis ihrer Familie und ihrer Freunde gestorben ist. Christoph Prössel über ihre lange Auseinandersetzung mit Thomas Cromwell und ihren Lebensweg.
Über Jahre hinweg hat die Autorin sich ins 16. Jahrhundert versetzt, recherchiert, Informationen zusammengetragen, um den historischen Roman über England zur Zeit der Tudors zu schreiben.
Well, in my book, Thomas Cromwell says, there's nothing against the recreation of the past, as long as it's plausible.
In ihrem Buch sage Thomas Cromwell, es gebe nichts dagegen einzuwenden, die Vergangenheit neu zu erfinden, solange es plausibel sei. Für viele Begegnungen, die Hilary Mantel in ihrer Trilogie beschrieben hat, gibt es keine Quellen, keine schriftliche Wiedergabe. Dabei sei doch gerade in Hinterzimmern die Politik gemacht worden, wenn zwei Männer sich dort besprachen.
Ich vereinfache nicht, ich verdrehe die Geschichte nicht. Was ich möchte, die Zeit wieder ins Licht rücken. Diesen Mann ins Licht rücken, sodass die Leserinnen und Leser sich ein Bild machen können.
Was viele gerne angenommen haben. Mantel hat weitaus mehr geschrieben und zahlreiche Auszeichnungen erhalten. 2014 wurde sie von Queen Elizabeth II. Geadelt. Mantel wuchs in einer irisch-katholischen Familie auf, die seit zwei Generationen in England lebte. Mit 19 erkrankte sie schwer, hatte wegen falscher Behandlungen oft Schmerzen. Sie studierte Rechtswissenschaften und heiratete. Nach einer Operation konnte sie keine Kinder bekommen, was sie bereute, wie sie in der BBC sagte. Und trotzdem, unterstrich sie, habe sie Glück gehabt.
I have been very fortunate because I could take to an occupation.
Ich konnte schreiben. Du bist ja dein eigener Chef und kannst die Arbeitszeiten selbst bestimmen. Ja, manchmal bin ich eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Aber die meiste Zeit kann ich machen, was mich gerade fasziniert und beschäftigt.
I can work around whatever it is that's besieging me that day.
Dass sie schreiben konnte, merkte sie schon bald. Doch sie konnte sich nicht vorstellen, davon leben zu können. Deswegen plante sie, zunächst neben der Arbeit zu schreiben. Mantel sinnierte in Interviews auch schon mal über Macht und Politik und hat oft bewiesen, dass sie einen besonderen Humor hatte. Gefragt, ob der umstrittene und längst zurückgetretene Berater von Boris Johnson, Dominic Cummings, der oft Hemd ohne Krawatte und Sakko trug, Ähnlichkeiten habe mit Thomas Cromwell, antwortete sie:
No, I think Thomas Cromwell was far better dressed.
Nein, denke sie nicht, Thomas Cromwell sei besser gekleidet gewesen.
Der Humor von Hilary Mantel, die im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Ihr Verlag hat sie heute als eine der größten englischen Romanautorinnen dieses Jahrhunderts beschrieben und die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling twitterte kurz und prägnant: Wir haben ein Genie verloren. Ich bin jetzt mit der Journalistin und Autorin Elke Schmitter verbunden. Im vergangenen Jahr hat sie das Buch 100 Autorinnen in Porträts mit herausgegeben und darin ist auch ein Essay über Hilary Mantel von ihr. Guten Abend.
Guten Abend.
Lassen Sie uns vielleicht damit beginnen, als Hilary Mantel noch gar nicht so erfolgreich war und auch noch gar nicht absehen konnte, was man aus ihr werden würde. Sie war als junge Frau ganz schwer erkrankt, nämlich an Endometriose. Und diese Krankheit wurde ja ganz lange als psychisch bedingt abgetan, als überhaupt nicht existent angesehen, weil das eben nur eine Krankheit ist, von der Frauen betroffen sind und die Medizin sich dem ganz lange nicht gewidmet hat. Ja, es wurde falsch behandelt und damit muss man ja auch erstmal klarkommen mit so einer Lebensgeschichte. Wie ist denn Hilary Mantel damit umgegangen?
Sie hat die Tragik gesehen, sie hat die Tragik gefühlt und sie hat sie beschrieben. Ihr ganzes Werk heißt eigentlich um Diskriminierung, um Zurücksetzung, sowohl was sie als Frau erlebt hat, als auch was sie erlebt hat als Tochter von Eltern aus wirklich, man kann sagen, prekären Verhältnissen. Also sie war in dieser doch sehr klassenstrategisch orientierten Gesellschaft, in der sie groß wurde, doppelt benachteiligt. Und diese Krankheitsgeschichte hat ihr sehr deutlich gemacht, wie das Gesundheitssystem, was damals von Thatcher angefangen wurde, kaputt zu sparen, mit Frauen umging. Und das war die eine Seite ihres Lebens. Und die andere war eben, wie sie gesagt hat, die Unabhängigkeit des Schreibens und die Beschäftigung mit Politik und letzten Endes auch mit Klassenfragen.
Hat sie da in dieser Figur von Thomas Cromwell jemanden gefunden, der ähnlich wie sie sich auch emporkämpfen musste in dieser Klassengesellschaft?
Absolut. Also Thomas Cromwell war der Sohn eines Schmieds und eines Säufers und ist von seinem Vater quasi ins Ausland geprügelt worden, ist geflohen, hat dann in Europa, unter anderem in Italien und in Frankreich und in den Niederlanden, die bessere Lebensart kennengelernt und hat das auch mit zurückgebracht nach England. Und das macht da auch einen Teil seines enormen Rufes und Einflusses aus, dass er für diese Zeit ein Weltbürger war. Extrem gebildet und von sehr feinen Manieren.
Und trotzdem ist ja schon so viel über ihn geschrieben worden und auch über Heinrich den VIII. Wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet Ihre Romane so einen Erfolg hatten?
Historische Romane müssen ja immer wieder einen neuen Anlauf nehmen. Man muss ja versuchen, einerseits im Vokabular der eigenen Zeit zu sein und andererseits, jedenfalls wenn es gute historische Romane sind, den Abstand durchschimmern lassen. Und das ist ihr vollendet gelungen. Also diese Romane sind einerseits bei aller Zugänglichkeit, weil sie enorm spannend sind, von einem bestimmten Stil getragen, der eigentlich aus der Innenperspektive Cromwells gedacht ist. Und gleichzeitig ist er quasi mit allen Sinnen geschrieben. Und man wird an die Hand genommen von dieser Figur. Man weiß nie mehr, als Thomas Cromwell selber weiß. Außer natürlich, dass er am Ende gehängt wird.
Der große Spoiler, den wir alle schon kennen.
Ja.
Dass sie sich am Anfang gar nicht vorstellen konnte, dass sie mal als Schriftstellerin wirklich ihren Lebensunterhalt verdient. War das eher der Klassengesellschaft geschuldet oder war das vielleicht auch ganz typisch für sie als Frau, also für die Generation der Autorinnen, der sie angehört? Ist es eher die Gender- oder eher die Klassenfrage?
Ich denke, es war beides und es kam aber hinzu, was vielleicht auch Glück im Unglück war, dass sie an der Seite ihres Mannes, der im Ausland gearbeitet hat, und zwar an so exotischen Orten wie Botswana einerseits und andererseits in Saudi-Arabien, absolut auf sich allein zurückgeworfen war. Das heißt, sie hat sich auch nicht mehr mit den Augen ihrer Heimatgesellschaft betrachtet, sondern sie hatte einfach freie Zeit, um dem nachzugehen, was sie beschäftigt hat. Und so hat sie sich langsam ihren eigenen Stil und ihre eigene Betrachtungsweise erobert. Aber das war ein langer Prozess.
Wenn jemand stirbt, dann hält man natürlich immer Lobreden auf ihn. Und trotzdem liest man es nicht oft, dass jetzt so wie über Hilary Mantel geschrieben wird, also dass sie Klassiker geschrieben hat, die noch die nächsten Generationen lesen werden. Denken Sie das auch, dass das Klassiker sind, die uns weiter begleiten werden?
Ja. Also ich glaube, das Wort Genie ist hier absolut angebracht. Kein Natural-Born-Genie wie, sagen wir, Mozart, sondern eine Frau, eine Autorin, die tatsächlich über Jahrzehnte an ihrem Stil, an ihrem Geist gearbeitet hat und die zu immer klareren Urteilen kam und die als Autodidaktin den historischen Roman, das kann man schon sagen, dieses Genre absolut neu erfunden hat.
und gleichzeitig aber trotzdem auch politisch war. Ne? Der historische Roman kann ja auch was Eskapistisches haben. Aber das war, glaube ich, nicht Ihr historischer Roman, oder?
Nein, sie hat immer wieder Brücken geschlagen. Also ihre genaue Arbeit über die Monarchie dieser Zeit, also über Heinrich den VIII. Und das, was damals der Adel bedeutet hat und die Königswürde, hat sie dazu gebracht, die Monarchie Englands, in der sie Bürgerin war und unter der sie zur Dame quasi geadelt wurde, einer sehr scharfen Analyse zu unterziehen. Und sie hat sozusagen als Staatsbürgerin über diese Pomp and Circumstances geschrieben und mit einer wirklich analytischen Brillanz, die absolut einzigartig war, weil sie sich in diesem Themenfeld, in der Frage der Repräsentation, der politischen Repräsentation und was sie bedeutet, welche Bindungskraft sie hat und mit wie viel Sentimentalität sie verbunden ist, da war sie einfach einzigartig klar.
Dankeschön, Elke Schmitter, für diese Gedanken über Hilary Mantel, die gestern im Alter von 70 Jahren gestorben ist.
Sehr gerne. Dankeschön.
Die Komische Oper in Berlin war unter Barry Kosky sehr erfolgreich geworden. Zweimal wurde sie zum Opernhaus des Jahres gewählt und programmatisch steht sie seitdem für die Wiederentdeckung der Operette. Heute hat die erste Spielzeit ohne ihn als Intendanten begonnen. Susanne Moser und Philipp Bröking leiten jetzt das Haus und sie haben als Eröffnungswerk Intoleranza 1960 von Luigi Nono ausgewählt. Das ist ein sehr politisches Werk. Die Premiere 1960 in Venedig wurde damals sogar von Neofaschisten gestört. Und da interessiert uns jetzt natürlich, ob es heute immer noch diese Sprengkraft hat. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war heute Abend bei der Premiere. Guten Abend.
Guten Abend.
Was genau ist das denn für ein Stück? Worin genau zeigt sich das Politische?
Es geht darum, dass ein Emigrant, ein Gastarbeiter, hat man früher gesagt, aus Sehnsucht nach seinem Heimatland wieder aufbrechen will von seiner harten Arbeit in den Bergwerken. Er gerät in allerlei missliche Situationen, in eine gewalttätige Demonstration. Er wird mit Folter konfrontiert, mit leidenden Massen. Seine Freundin verflucht ihn, weil er sie verlassen will. Er begegnet einem Algerier in einer ähnlichen Situation. Ein Engel der Geschichte, da sehen wir schon, wir sind durchaus auch auf einer künstlerischen, künstlichen Abstraktionsebene. Ein Engel der Geschichte begegnet ihm und zum Schluss geht er unter in einer riesigen Flut, wobei gar nicht so genau deutlich ist, was denn diese Flut ist, ob das wirklich eine Wasserflut ist. Und es wird dann vom Chor aus dem Off dazu aufgerufen, doch die Hoffnung nicht sinken zu lassen mit dem berühmten Gedicht von Bert Brecht, man möge die anderen, die Vorgänger doch milde beurteilen für ihre Fehler.
Das klingt jetzt doch ganz schön mystisch und mythisch. Hat das denn irgendwie Bezug zur politischen Realität, beziehungsweise macht der Regisseur Marco Stormann es zu einem Stück unserer Zeit?
Also das Interessante an dem Stück, und ich habe inzwischen viele Inszenierungen gesehen, die alle an anderen Gründen meiner Meinung nach letztlich gescheitert sind. Das Interessante an dem Stück ist, dass man es heute doch sehr als historisches Werk sieht. Eben über 60 Jahre alt und damals sehr engagiert von Luigi Nono im nachfaschistischen Italien und gerade durch die jetzt aktuellen Diskussionen wurde ja auch oft betont, dass Italien nie wirklich mit dem Mussolini-Faschismus gebrochen hat. Also eine sehr spezifisch italienische Situation, die in gewisser Weise transponierbar ist natürlich mit diesem Migranten-Flüchtling und mit Flut und Wasser. Da ist man natürlich sehr schnell beim Klima. Das alles will Marco Stormann, der Regisseur, nicht so platt machen, nicht so, vor allen Dingen nicht realistisch. Er hat schon im Vorfeld gesagt, er will keine Folterszenen auf der Bühne haben, weil das in der Regel doch nur peinlich wird. Das stimmt natürlich. Er hat mit dem Bühnenbildner Marton Arg sich ausgedacht, eine Eislandschaft, die das Innere, die Erstarrung, die Kälte zeigen soll, in die Komische Oper zu bauen. Also das Parkett ist ausgebaut, da ist eine weiße Spielfläche. Das Orchester ist im zweiten Rang, im ersten Rang gibt es auch Plätze und eine Tribüne auf der eigentlichen Bühne. Keine schlechte Idee. Die Umsetzung überzeugt aber schon deshalb nicht, weil dieses Bühnenbild keine Sekunde lang nach Eis aussieht, sondern Ich dachte eher an Spinnweben und Wollmäuse, was natürlich so einer Historisierung dann auf eine ganz ironische Weise auch wieder Nachdruck verleiht. Aber es wird auch nie irgendwie Kälte gespielt, dass das Schnee sein soll, dass das Eis sein soll, muss man wirklich dazu sagen. Und daran krankt für mich der Abend am meisten, dass er nie diese Bedrohlichkeit entwickelt. Und das blieb alles von mir jedenfalls sehr weit weg, dieses Immigrantenschicksal.
Wie hat das denn eigentlich funktioniert, wenn es da überhaupt nicht diese klassische Aufteilung gab? Wo war das Orchester in diesem Bühnenbild und konnten sich Orchester und Sänger überhaupt hören?
Das Orchester ist im Hufeisen des zweiten Rangs aufgestellt. Der Dirigent Gabriel Fels ist auf so einer Art Kanzel, Sprungturm meinetwegen, und dirigiert von oben. Und die Sänger sehen ihn über Monitor. Das geht sehr gut. Das ist offenbar super geprobt. Da kriegt das Orchester auch eine große Präsenz. Interessanterweise durch diese akustische Anordnung mit der Kuppel der Saaldecke knallt das Orchester schon ziemlich und der Chor ist auch gut einstudiert. Die Solisten, vor allen Dingen der Migrante Sean Panica, singen das auch wirklich sehr gut. Also musikalisch ist das eine überzeugende Geschichte. Wir hören mal ein bisschen aus dem Finale. Kleiner Ausschnitt vom Ende von Intoleranza 1960, dirigiert hat Gabriel Fels, und das war eben besagter Sean Panica als Emigrante.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann war das eher ein durchwachsener Start für die neuen Intendanten der Komischen Oper in Berlin.
Das ist natürlich von der Stückwahl schon eine Ansage, dass sie sehr politisch sein wollen, gegenwärtig. Die Umsetzung hat mich nur sehr bedingt überzeugt, was eben vor allen Dingen daran liegt, dass Marco Stormann das Stück dann doch nicht in den Griff kriegt, indem er den gesamten Realismus und den gesamten emotionalen Gehalt sozusagen rausnimmt aus Angst vor plattem Naturalismus. So kriegt man diese im Grunde Kantate dann doch nicht in den Griff.
Luigi Nonos Intoleranza 1960 an der Komischen Oper in Berlin. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, die nächste Aufführung ist am Sonntag um 19 Uhr. Nie wieder Krieg. Für manche hat dieser Slogan nicht an Bedeutung verloren, aber er scheint nicht so leicht umzusetzen in Zeiten, in denen Russland Tausende seiner Bürger zwangsrekrutiert, um den Überfall auf die Ukraine fortzuführen. Der berühmte Slogan ist fast 100 Jahre alt und stammt von einem Antikriegsplakat der Künstlerin Käthe Kollwitz. Sie hat den Krieg selbst erlebt. Einen Sohn hat sie im Ersten Weltkrieg verloren. Von ihr stammt auch die Skulptur Mutter mit totem Sohn in der Neuen Wache in Berlin. Sie gehört zu den bekanntesten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Seit den 80er Jahren gibt es ein Museum in Berlin, das ihr gewidmet ist. Und es lag ganz zentral in der Nähe des Kurfürstendamms in einer alten Villa. Aber jetzt musste es nach 36 Jahren umziehen in den alten Theatersaal im Berliner Schloss Charlottenburg. Ob das eine gute Entscheidung war? Jürgen König hat es sich angesehen.
Aber Kunst ist es doch, lautet ein Tagebucheintrag von Käthe Kollwitz. Er fungiert als Überschrift der neuen Dauerausstellung im Käthe-Kollwitz-Museum. Die Grafikerin und Bildhauerin sei in der öffentlichen Wahrnehmung bislang zu sehr auf ihre politische und soziale Wirkung reduziert worden, heißt es. Die sei ihr zwar wichtig gewesen, sie wollte mit ihrer Arbeit eine breite Wirkung erzielen, wollte Missstände aufzeigen, gegen Krieg und Gewalt protestieren, doch noch mehr als das habe Käthe Kollwitz vor allem daran gearbeitet, ein künstlerisch anspruchsvolles Werk zu schaffen. Dieser Aspekt soll nun im Vordergrund der Ausstellung stehen. Museumsdirektorin Josephine Gabler.
Ihre Werke in ihre Zusammenhänge stellen, also nicht so solitärhaft bestimmte Dinge herausgreifen, sondern einen breiteren Überblick über ihr Gesamtschaffen geben. Das ist so die Intention dieses Ausstellungsrundgangs.
In den neuen Räumlichkeiten des Museums im Theaterbau des Berliner Schlosses Charlottenburg gibt es weit mehr Ausstellungsfläche als zuvor in der Villa in der noblen Berliner Fasanenstraße. Gezeigt werden rund 100 Werke in etwa der Lebenschronologie folgend: Lithografien, Radierungen, Bleistift-, Kreide- und Kohlezeichnungen, Bronzen. Alltagsszenen, Selbstbildnisse, ein ganzer Saal nur mit Aktzeichnungen, große Bildzyklen etwa zum Thema Tod können hier nebeneinander präsentiert werden. Nachdem einer ihrer Söhne als Soldat 1914 im Krieg gestorben war, wurden Schmerz und Elend, die Verlassenheit des Menschen, der Tod, ständige Themen für Käthe Kollwitz. Ihre Lithografie eines jungen Mannes, der die Hand zum Schwur erhebt, daneben seine Worte »Nie wieder Krieg«, das Blatt wurde als Plakat, als Poster weltweit zur Ikone. In Berlin steht man vor dem Original und denkt mit Beklemmung, es könnte von heute stammen. Dabei ist es fast 100 Jahre alt.
Gerade weil sie so aktuell ist, regt sie auch zeitgenössische Künstler an, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Das nimmt immer weiter zu und da werden wir natürlich auch versuchen, das in Sonderausstellungen nebeneinander zu stellen.
1,9 Millionen Euro hat der Umzug des Museums gekostet, finanziert durch private Spenden, aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin, des Bundesbauministeriums und aus dem Etat der Kulturstaatsministerin im Kanzleramt. Der alte Standort war zu klein geworden, zudem nicht barrierefrei zugänglich. Der Vorsitzende des Trägervereins des Museums, der frühere regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen.
Der Kern war, dass wir immer das Problem hatten, in der Fasanenstraße müssen die Leute enge Treppen hochlaufen. Die Toiletten sind nicht zeitgemäß, auch im Hinblick aufs Gewerberecht beispielsweise. Die Klimatisierung war schwierig und wir hatten Probleme mit Verleihern. Wenn Sie an öffentliche Einrichtungen gehen, die sind ja dann bei allen Voraussetzungen für Klimatisierung und für Schutz der Kunstwerke besonders vorsichtig.
In 2 Jahren wird man nach seiner vollständigen Restaurierung auch die zweite Etage des Charlottenburger Theaterbaus beziehen können. Dann wird die Ausstellungsfläche verdoppelt. Dann soll auch Farbiges von Käthe Kollwitz gezeigt werden.
Das ist eigentlich die große Überraschung im Werk von Käthe Kollwitz und das ist so mein Traum und dazu brauche ich aber stabile klimatische Bedingungen, dass wir die wenigen farbigen Blätter, die sie gearbeitet hat, das möchte ich gerne hier zeigen. Die sind großartig und da sieht man eben auch, dass sie als Malerin ausgebildet ist. Also sie kann wunderbar mit Farbe umgehen. Und sie war sehr experimentierfreudig.
Nach 36 Jahren am angestammten Ort in der Fasanenstraße fiel der Abschied schwer und auch wieder nicht. Museumsdirektorin Josephine Gabler.
Je weniger Baudreck wir haben, umso kleiner wird die Träne. Ich bin hier sehr froh und sehr glücklich. Und natürlich war die Fasanenstraße toll. Eine wunderbare Atmosphäre. Aber in der langen Nacht der Museen bin ich hier im Schlosspark Lustwandels. War auch schön.
Jetzt also im Berliner Schloss Charlottenburg größer und moderner. Das Käthe-Kollwitz-Museum. Jürgen König hat es sich für uns angesehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Riedel.
Weil sie den Fall um die im Polizeigewahrsam verstorbene Iranerin Mahsa Amini als eine der ersten bekannt gemacht hatte, ist die Journalistin Niloufar Hamedi in der iranischen Hauptstadt Teheran inhaftiert worden. Am Donnerstag bereits wurde die Journalistin der Reformzeitung Scharch verhaftet, wie das Blatt berichtete. Auch 2 weitere Reporter, eine Fotografin und ein politischer Aktivist seien im Zusammenhang mit den Protesten verhaftet worden. Sie sollen sich im berühmten Evin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran befinden. Die Bundesregierung hat inzwischen eine Aufklärung des Falles gefordert. Kai Clement.
Auch der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen soll sich damit befassen, so eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Dafür hat sich gestern Außenministerin Annalena Baerbock bei der UN-Generalversammlung in New York ausgesprochen. Man verfolge die Entwicklungen mit großer Sorge und setze sich bei der iranischen Regierung entschieden dafür ein, friedliche Proteste zuzulassen und keine Gewalt auszuüben, so das Auswärtige Amt weiter. Auf EU-Ebene sind danach zumindest derzeit keine weiteren Maßnahmen geplant.
Mit Blick auf die Energiekrise hat der Deutsche Museumsbund eine zielgerichtete Unterstützung der Museen gefordert. Nach der Corona-Pandemie bedrohten die massiv steigenden Energiekosten die Kernaufgaben der Museen, hieß es in einer Mitteilung in Berlin. Verschärft werde die Situation durch Schließungsszenarien, die einer Niederlage für Kultur, Wirtschaft und Politik gleichkommen würden. Um die Museen zu unterstützen und den Betrieb zu sichern, müssten Mittel für höhere Energiekosten zur Verfügung gestellt werden. Der Energieverbrauch hänge maßgeblich mit der Bewahrung des Kulturgutes und konservatorischen Anforderungen zusammen. Schließungen wären daher ein rein symbolischer politischer Akt ohne Wirkung auf den Energieverbrauch, so der Deutsche Museumsbund. Die Klassikstiftung Weimar hat zwei Bücher aus dem früheren Eigentum von Julius Wahle an dessen Erben zurückgegeben. Weitere 11 Bücher aus dem Besitz des Literaturwissenschaftlers hätten seinen Nachfahren der Stiftung als Schenkung überlassen, teilte die Stiftung heute in Weimar mit. Im Rahmen der Restitution habe sie außerdem die Patenschaft für in Dresden verlegte Stolpersteine für Wahle und 4 in Auschwitz ermordete Verwandte übernommen. Julius Wahle war jüdischer Herkunft. Er arbeitete ab 1886 im Goethe- und Schiller-Archiv und war zwischen 1920 und 1928 dessen geschäftsführender Leiter. Wahle lebte nach 1936 bei seiner Nichte Elsa Hirschel und deren Familie in Dresden und starb dort im November 1940 eines natürlichen Todes.
In Hamburg läuft seit Mittwoch das Reeperbahn-Festival und es ist nicht nur Europas größtes Clubfestival mit über 400 Konzerten, sondern auch ein wichtiges Treffen der Musikbranche. Und die ist im Krisenmodus. Die Live-Musik steht wieder vor einem harten Winter wegen der Pandemie und des Gasmangels, der letztlich ja auf Putins Kriegsführung zurückgeht. Fachkräfte sind abgewandert, die Energiekosten steigen und bei denjenigen, die die Musik eigentlich konsumieren würden, bleibt zu wenig Geld dafür übrig. Und auch beim Thema Nachhaltigkeit ist zwar der Wille da, aber man weiß oft nicht, wie man es umsetzen soll oder es fehlt das Geld. Mein Kollege aus der Musikredaktion, Dirk Schneider, ist für uns gerade beim Reeperbahn-Festival in Hamburg. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Diese ganzen Herausforderungen, das klingt irgendwie nach wenig Spaß und eher nach gedrückter Stimmung. Wie sind denn Ihre Eindrücke in Hamburg?
Naja, gefeiert wird trotzdem, es wird eigentlich immer gefeiert, das ist glaube ich auch ein bisschen das Wesen dieser Branche, die Leute laufen jetzt hier nicht geknickt rum. Ein sehr schönes Beispiel habe ich heute gefunden, die ukrainische Rapperin Aljona Aljona, die hätte jetzt nochmal ganz andere Gründe geknickt zu sein. Die wurde vor 3 Jahren beim Reeperbahn Festival ausgezeichnet mit dem Anchor Award. Der wird jährlich für die beste Nachwuchskünstlerin, besten Nachwuchskünstler vergeben. Jetzt ist sie wieder bei dem Festival. Neben ihr spielen noch 4 andere Bands aus der Ukraine beim Festival. Und ich habe sie heute getroffen und war selber so skeptisch und meinte zu ihr, es ist doch ja irgendwie immer ganz schön, dann kuschelt man hier so ein bisschen mit den Leuten aus der Ukraine. Aber was haben die Leute aus der Ukraine eigentlich davon? Und sie hat dann Folgendes gesagt.
Solidarity is mean that people from European countries are more open to Ukrainian musicians, to Ukrainian art. That fact that these artists are here is super fact for me.
Also die ukrainische Rapperin Aljona Aljona sagt, dass die Präsenz ukrainischer Musik auf dem Festival, dass das für sie Solidarität bedeutet und dass die Ukraine auch durch ihre Kunst bei uns wahrgenommen wird und so im Bewusstsein bleibt. Und sie hat mir auch erzählt, vor 3 Jahren, da haben viele sie noch für eine russische Rapperin gehalten, obwohl sie auf ukrainisch textet. Heute passiert ihr das nicht mehr. Und sie war tatsächlich eine der fröhlichsten Menschen, die ich getroffen habe auf dem Festival.
Faszinierend. Trotzdem, die Probleme der Branche, die sind ja da und die werden ja auch diskutiert auf dem Festival. Zeichnen sich denn da irgendwelche Lösungen schon ab?
Für die Live-Branche muss man sagen, sieht es echt düster aus. Die steht wahrscheinlich vor der schwersten Krise überhaupt. Die Clubkommission, das ist die Vereinigung der Hamburger Live-Clubs, die hat zu Festivalbeginn ein 10-Punkte-Sofortprogramm gefordert. Da geht es unter anderem darum, dass man Freiluftveranstaltungsflächen möchte, um auch bei höheren Infektionszahlen Konzerte veranstalten zu können. Man möchte Geld für den Umbau zu mehr Nachhaltigkeit. Und interessanterweise fordert man in Hamburg eine Art Entschädigung für das Reeperbahn-Festival, das mit seiner großen Dichte von Konzerten in 4 Tagen auch gar nicht so gut ist für das Geschäft der Hamburger Clubs. Andererseits muss man sagen, beim Reeperbahn Festival, da spielt ja jetzt vor allem der musikalische Nachwuchs eine Rolle. Also die großen Namen gibt es da eher nicht. Und der musikalische Nachwuchs, der hat es gerade besonders schwer, Auftritte zu bekommen, weil die Veranstaltungsorte die...
Jetzt ist da gerade die Leitung zusammengebrochen. Das ist manchmal so bei Fazit. Wir sind eine Live-Sendung. Wir versuchen sie ganz schnell wieder aufzubauen. Ich gucke mal in die Regie.
Ja, hört ihr mich noch?
Ja, wir hören dich, Dirk Schneider. Du warst gerade dabei zu sagen, dass der musikalische Nachwuchs das beim Reeperbahn-Festival jetzt gerade sehr schwer hat.
Nee, der musikalische Nachwuchs wird gefeiert, der kann beim Reeperbahn-Festival auftreten und der hat es momentan schwer, weil die Clubs, denen geht es so schlecht, die Veranstaltungsorte, die buchen wenig Nachwuchskünstler, weil die brauchen einfach volle Häuser und der Nachwuchs ist da immer ein Risiko. Deswegen ist es eben jetzt eine Feier des Nachwuchses, der sonst so kurz kommt.
Ah, okay, verstehe, so rum, ja. Dann wollte man auch noch über Nachhaltigkeit und Diversität sprechen. Wie weit ist die Branche denn da schon gekommen?
Also was den Umweltschutz angeht, war mein Eindruck jetzt wirklich, die Musikbranche ist in der Findungsphase. Es gibt da noch keine Standards, man hat noch keine gemeinsamen Ziele und Wege dahin formuliert. Was die Diversität angeht, ich habe heute ein Panel besucht, da saßen Vertreterinnen der drei großen Plattenfirmen, Warner, Sony Music und Universal. Und ich war ganz beeindruckt, was diese Firmen offenbar schon stemmen, um ethnisch und in Sachen Gender auch diverser zu werden. Warner hat eine Beauftragte für Diversität, Gleichheit und Inklusion. Bei Sony berichtet man von fest eingerichteten Unconscious Bias Trainings, also von Trainings zum Abbau von Vorurteilen. Und mir scheint, dass man da wirklich erkannt hat, dass man von innen umbauen muss, um eben auch Produkte verkaufen zu können, die wirklich Diversität abbilden. Und die haben einstimmig gesagt, die Generation Z, also die jungen Leute, die fordern das einfach. Also dieser Umbau ist auch nötig, um das Geschäft am Laufen zu halten.
Heute hatte ja die Fridays for Future Bewegung wieder zum Klimastreik aufgerufen. War das irgendwie präsent beim Festival? Hat man davon was gemerkt?
Präsent war es aber auch nur, weil es diese Initiative Music Declares Emergency gibt. Die möchte Musikschaffende dazu bewegen, dass sie sich öffentlich für den Klimaschutz einsetzen möchte, aber auch die Branche selbst zum Klimaschutz verpflichten. Und die haben heute so Veranstaltungen gestört, haben zur Teilnahme an der Freitagsdemo in Hamburg aufgerufen, das Ganze in Absprache mit dem Festival. Dem sind dann aber wirklich nur ganz wenige gefolgt. Und ich habe mit Lisa Enig gesprochen von Music Declares Emergency. Und die sagt über das Festival, hier sind zu viele privilegierte weiße Männer, die sich nicht bewegen wollen, sei es jetzt in Sachen Diversität oder Umweltschutz. Und sie hat auch das Festival kritisiert. Sie sagt, die schmücken sich mit Bildungsinitiativen wie der ihren, aber es gibt kein Geld dafür. Und vielleicht hören wir Lisa Enig nochmal selbst.
Wir versuchen, gute Formate auf den Weg zu bringen, die so ein bisschen eben diese drögen Panels, wo sich auf die Schultern geklopft wird und gesagt wird, ganz tolle Best Practices. Das wollen wir irgendwie aufdröseln, damit wir uns streiten, weil wir müssen darüber verhandeln, wie es weitergeht. Und ich glaube, dieses Streiten hat noch nicht stattgefunden. Es wird sich noch zu viel, meiner Meinung nach, auf die Schultern geklopft.
Genau, und da würde ich noch sagen, also ich habe ein sehr interessantes und vielfältiges Festival erlebt, aber das sind ja auch immer nur ja Teileindrücke bei so einem großen Festival und aus der Sicht einer jungen Aktivistin stellt sich das halt ein bisschen anders dar. Ich glaube, ansonsten ist es jetzt aus Sicht der BesucherInnen, sowohl der Festival als auch KonferenzbesucherInnen, kein Verlust, dass dieses Festival, das wirklich sehr, sehr groß ist, dass es ein bisschen geschrumpft ist dieses Jahr nochmal.
Also noch bis morgen geht das Reeperbahn-Festival in Hamburg und morgen Abend wird dann auch der Anchor Award verliehen, der Preis für das beste Nachwuchstalent. Danke, Dirk Schneider, für diese vielen Eindrücke.
Gerne.
Und jetzt haben wir hier im Fazit noch eine zweite Neueröffnung nach langjährigen Renovierungs- und Umbaumaßnahmen, und zwar in Antwerpen. Das Königliche Museum für Schöne Künste ist das größte Museum in Flandern. Der Umbau hat 11 Jahre gedauert und mehr als 100 Millionen Euro gekostet. Dafür kann das Museum jetzt auch mit den großen Playern wie dem Prado oder dem Louvre mithalten, zumindest als kleinere Version davon. Kerstin Schweighöfer hat das Museum, das aus dem 19. Jahrhundert stammt und jetzt ganz neu und modern wirkt, für uns besucht.
Ich weiß nicht, was das komfortabel ist für dich. Liegt da? Ja?
Sitzen Sie bequem, erkundigt sich der Konservator für alte Meister Kuhn Bülkens und rutscht etwas zur Seite. Wir machen uns auf einer höchst ungewöhnlichen Sitz- und Kletterlandschaft breit. Zwei riesigen, ineinander verflochtenen Dromedaren aus weinrotem Plüsch. 10 solcher Skulpturen hat der belgische Künstler Christophe Coppes im Museum verteilt. Alles vergrößerte Details aus Meisterwerken. Der wuchtige Felsen etwa, der ein paar Säle weiter mitten im Raum steht, stammt aus einer Landschaft von Peter Bröhrl. Und die beiden Dromedare tauchen auf der Anbetung der Könige auf, dem monumentalen Werk von Rubens, das sich direkt vor uns auftürmt. 4,5 Meter hoch, so Konservator Bülkens.
Eigentlich sind die Skulpturen für Kinder bestimmt. Sie sollen unsere Kollektion auf spielerische Weise entdecken.
Koppes Dromedare stehen im Rubenssaal, dem Herz des KMSK, wie das Königliche Museum für Schöne Künste in Antwerpen kurz genannt wird. So wie alle historischen Säle wurde auch der Rubens gewidmete Raum aufwendig renoviert. Stuckdecke, Vorhänge, goldverzierte Gesimse, warmrot leuchtende Wände.
Ja, diese Saal, die heeft geweldige proporties.
Dieser Saal hat gewaltige Proportionen. Er wurde speziell für die größten Rubens-Gemälde gebaut. Alles Altarstücke aus Antwerpener Kirchen, die es nicht mehr gibt. Ursprünglich kamen die Menschen, um vor ihnen zu beten.
Neben Rubens kann das KMSK noch mit zwei weiteren barocken Schwergewichten aus Antwerpen aufwarten. Antonis van Dijk und Jakob Jordaens. Aber auch mit flämischen Primitiven wie Jan van Eyck. Von Hans Memling stammt der fast 7 Meter breite Christus mit singenden und musizierenden Engeln. Die Figuren sind lebensgroß. Ihre mittelalterlichen Musikinstrumente konnten deshalb originalgetreu nachgebaut werden. Harfe, Geige, Laute. Sie hängen neben dem Bild an der Wand. Und sie funktionieren. Das beweist die Musik, die ertönt. Memlings Engelkonzert. Unumstrittener Publikumsliebling aber ist ein relativ kleines Bild. Die Madonna mit Kind von Jean Fouquet. Mona Lisa von Antwerpen wird sie auch genannt.
Wir nennen sie wohl unsere Mona Lisa.
Ihr Kleid ist blau, die Haut schneeweiß. Das Bild entstand um 1455, mutet aber unglaublich modern an.
Inderdaad, es ist heel modern.
Fouquets Madonna hat eine ganze Wand für sich allein bekommen. Überhaupt ist alles sehr großzügig gehängt. Denn die Renovierung hat dem Museum 40% mehr Ausstellungsfläche beschert, erklärt Dicky Scipio vom Rotterdamer Architekturbüro Kahn.
Wir haben die 4 Lichtinnenhöfe mit einbezogen. Stellen Sie sich einfach vor, dass ein großer Tisch von oben in die 4 Patios hineingeschoben wurde.
Die Tischplatte ist über eine 99 Stufen lange Treppe erreichbar. Stairway to Heaven wird sie auch genannt und bringt einen ganz schön aus der Puste. Die neuen Räume sind alle konsequent in Weiß gehalten. Auf diese Weise ist ein Museum im Museum entstanden, mit einem eigenen Parcours, auf dem die Kunst nach 1880 entdeckt werden kann. Magritte, Dalí, Kiefer, aber auch die farbenfrohen Werke des belgischen Fauvisten Rick Wouters und die größte James-Ensor-Sammlung der Welt. Auch die Intrige fehlt nicht. Jenes berühmte Maskenbild, auf dem die Charaktere nicht ver-, sondern enthüllt werden, so Ensor-Experte Herwig Totz.
But to demask, to reveal the true character.
Streng getrennt allerdings sind alte und moderne Kunst nicht. Zahlreiche Infiltranten verbinden die beiden Welten und sorgen für Denkanstöße. Immer wieder tauchen zwischen den modernen Meistern alte auf und umgekehrt. So wie das Schmerzensmann-Video von Bill Viola neben einer Beweinung Christi von Rogier van der Weyden. Überraschend ist das, erfrischend, zuweilen amüsant. Kein Zweifel, der einst so verstaubte Kunsttempel hat ein revitalisierendes Makeover bekommen. Auch Details, liebevoll angebracht wie ein Schönheitsfleck, fehlen nicht. So wie die Kneipenszene von Adrian van Ostade mit sichtlich angetrunkenen Bauern. Einer ist gerade vom Stuhl gefallen. Das Bild hängt ein bisschen schief. Schön, oder?
Auf jeden Fall originell und auf diese Riesendromedare bin ich jetzt auch neugierig geworden. Kerstin Schweighöfer über das renovierte und umgebaute Königliche Museum für schöne Künste in Antwerpen, das an diesem Wochenende feierlich wiedereröffnet wird. Und das Wochenende startet hier bei uns und Fazit natürlich mit dem Blick in die Feuilletons von morgen. Arno Orzesek hat sie gelesen und ist zuerst bei einem Artikel hängen geblieben, der unsere Sicht auf Russland hinterfragt.
Es sei Zeit für ein Update unseres Russlandbildes, findet die Süddeutsche Zeitung unter Hinweis auf die von Putin angeordnete Teilmobilmachung. Sonja Zekri präsentiert dann allerdings kein originelles Update, sondern kritisiert die Russlandbilder, die in der hiesigen Öffentlichkeit kursieren. Selbst unter Russland-Experten hörte man nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Essentialistisches. Allerkundigste Kenner der russischen Kulturgeschichte schrieben Texte, in denen sie stets mit Verweis auf russische Denker eine ununterbrochene Kontinuität vom zaristischen Imperium über den Stalinismus bis zum Putinismus bis weit in die Zukunft zogen. Die Freiheit entspreche einfach nicht der russischen Mentalität, der Stalinismus hingegen durchaus. Diese Lesart fiel umso schärfer aus, je jünger und flüchtiger die persönliche Auseinandersetzung mit Russland überhaupt war, und sie wurde flankiert durch ein über Nacht erworbenes Detailwissen der neuen Sofa-Generäle über Kalibergrößen und Gefechtsverbände. Sarkastisch in der SZ, Sonja Zekri, die mit Blick auf die Menschen, die jetzt aus Russland abhauen, anmerkt, diese Menschen nicht aufzunehmen, wäre das Dümmste, was Europa tun könnte. Putin hat Europa ein Geschenk gemacht und Europa sollte es nutzen. Das Dümmste, was das Leitungsteam der Dokumenta 15 tun konnte, war die Übergabe der kuratorischen Verantwortung an das indonesische Künstlerkollektiv Ruhan Grupa. So in etwa lässt sich der Artikel »Reichshaus der Lüge« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung paraphrasieren. Stefan Trings nennt seinen Text eine Schlussbetrachtung. Wir würden unbedingt von einer Abrechnung sprechen, aber urteilen Sie selbst. Die infamste Lüge bleibt die Aussage dreier Mitglieder von Ruhan Grupa in einem Interview noch vom Montag dieser Woche in der ARD, man habe gar nicht gewusst, was der israelfeindliche BDS sei. In dem Beitrag blickten sich die drei Kuratoren nach 9 Monaten anhaltender Diskussion gegenseitig mit größten Unschuldsmienen an. Einer fragte den anderen, ob er wisse, was BDS sei, worauf das Gegenüber erwiderte, er habe es erst googeln müssen. Derart ostentatives Ausstellen von Naivität ist obszön. Weil die durch und durch politisierte Ruhan Grupa ja selbst dafür sorgte, dass ein kompletter Standort der Dokumenta von palästinensischen und bekennend BDS-nahen Kollektiven bespielt wird. Ohne Nachsicht, der FAZ-Autor Stefan Trings. Die Dokumenta 15 wird als Skandalschau in die Geschichte eingehen. Ihre Macher konnten die Antisemitismusvorwürfe nicht entkräften. Die Kunst ging unter, resümiert die Tageszeitung, in der Sophie Jung ausführt. Vielleicht sollte auf der Dokumenta 15 ein neues Kunstverständnis gefeiert werden. Aber aus diesem entstand oftmals eine ungehobelte Kunst, engagiert für die eigene Sache und häufig blind gegenüber der politischen Komplexität, in der wir leben. Ein kritischer Filter im Vorfeld der Ausstellung wäre nicht bevormundend gewesen oder aus einem westlichen weißen Überlegenheitsgefühl herausgekommen, sondern hätte vielleicht eine gute und nötige Diskussion ergeben. Apropos nötige Diskussion. Mittwoch nächster Woche erscheint das Buch »Die vierte Gewalt – Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist« von Richard David Precht und Harald Welzer. Aber auch die SZ beugt sich selbstreflexiv spöttisch dem Druck, schon jetzt über das Werk und die Medien auf Medien abzubeobachtenden Werbeaktivitäten der Publizisten zu berichten. Frei von Zimperlichkeit hält Cornelius Pollmer fest, unverschämt lässt sich finden, wie Precht und Welzer in diesen Werbungsgesprächen mit der Wirklichkeit hantieren. Wenn sie zum Beispiel in der Zeit auf die Verwendung der schweren Wortwaffe Selbstgleichschaltung der Medien durch den Verlag angesprochen werden, deren Verwendung maßlos zu nennen noch höflich wäre. Statt ausnahmsweise mal einen Fehler auf eigener Seite zu benennen, legt Precht selbst in solchen Momenten den Spiegel nicht aus der Hand und sagt stattdessen, man dresche nicht auf ein ungelesenes Buch ein wegen einer bloßen Verlagsankündigung. Und das war's. Falls Sie übrigens ein bisschen Energie sparen wollen, laut der SZ-Überschrift findet man in den neu edierten Tagebüchern Ernst Jüngers eine Anleitung zum Kaltduschen.
Arno Orzesek hat die Kulturseiten der Zeitungen von morgen gelesen. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges und ich sage Tschüss.